mal querdenken, ausgetretene Pfade verlassen, in anderen Bahnen denken, es nicht so machen, wie man's halt macht, neue Ideen haben, sich nicht vom Alten beeinflussen lassen. Solche Fähigkeiten unterscheiden das Genie von normalen Menschen. Und diese Kategorien zeigen, entgegen dem, was Flo eben behauptet hat, dass ich wahrlich kein Genie bin. Denn so zu denken fällt mir tatsächlich unendlich schwer. Als ich in der Grundschule war, hatte ich eine Phase, in der ich unbedingt Erfinder werden wollte. Wahrscheinlich auch beeinflusst von den lustigen Taschenbüchern und Daniel Düsentrieb. Und ich sah mich in Gedanken schon als den großen Veränderer der Menschheit, als den, der das Angesicht der Erde mit seinen genialen, bahnbrechenden Ideen für immer verändern würde. Also, gesagt, getan, hochmotiviert, direkt loslegen, weißes Blatt Papier, gespitzter Bleistift, ich habe mich hingesetzt, legen wir los. Nach sehr kurzer Zeit war ich äußerst frustriert. All die tollen Ideen, die ich hatte, die hat schon irgendjemand anders erfunden. Ja, Autos gab schon, Flugzeuge gab schon, sogar Kühlschränke hatte sich schon jemand anders ausgedacht. Und die Dinge zu verbessern, die es schon gab, dafür hätte ich die Dinge, die schon gab, erstmal verstehen müssen. Zumindest so in der Grundfunktion. Und schon daran ist es bei mir gescheitert. Und auch die tollen Ideen, die Utopien, die jemand schon hatte, wie zum Beispiel das Beamen, haben wir gedacht, gut, dann setze ich halt das Beamen um. Auch daran bin ich brachial gescheitert. Mir wollte einfach nichts komplett Neues einfallen. Immer wieder landete ich bei bereits vorhandenen Dingen. Alte Pfade zu verlassen, ist echt schwierig. Ich habe dann diesen Berufswunsch Erfinder auch relativ schnell aufgegeben. Aber ich bin mit diesem Problem nicht alleine. Das geht vielen Menschen so. Man orientiert sich gerne an dem, was man kennt. Und da ist es gut, dass wir auch einen konstanten Gott haben. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist und bleibt derselbe. Gestern, heute und für immer. Gott ist immer derselbe. Wie schön. Konstanz. Wir haben einen Gott, auf den wir uns verlassen können. Das schon. Aber Gott ist eben auch größer, als wir denken. Wir haben es gerade gesungen. Er handelt anders, als wir erwarten. Er ist gewaltiger, als wir jemals fassen können. Wir wünschen uns Gott ja oft in so kleinen, handlichen Schächtelchen. Ja, dass wir ihn greifen, fassen können. Dass wir ihn begreifen können. Dass wir ihn am besten mitnehmen können. Aber Gott sprengt diese Schachteln ganz oft. Er sprengt unsere Kategorien. Er verlässt die Bahnen, die wir erwarten würden. Und darum geht's in unserem heutigen Predigttext. Er steht in Jesaja 55, 6 bis 13 und ich lese ihn euch jetzt vor. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ihr werdet voller Freude das Land eurer Gefangenschaft verlassen und wohlbehütet in eure Heimat zurückkehren. Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Anstelle der Dornbüscheln wachsen Zypressen und wo heute Brennnesseln wuchen, schießen Myrtesträucher empor. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Mit eurer Heimkehr setze ich für immer ein Zeichen, das nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Der Text, den wir gerade gehört haben, stammt aus dem Buch des Propheten Jesaja, einer der großen Propheten des Alten Testaments. Und um den richtig zu verstehen, muss man den einordnen in dieses Buch. Er findet sich ganz am Ende des zweiten Teiles des Jesaja-Buches, des sogenannten Trostbuches. Umfasst die Kapitel 40 bis 55. Und hier richtet sich das Augenmerk vor allem auf diese brennende Liebe Gottes zu seinem Volk. Er proklamiert seine Heiligkeit und verspricht seinem Volk, es zu erretten. Denn dieses Volk sitzt im Exil. Es wurde besiegt von den Assyrern, geschlagen, gedemütigt, deportiert. Fernab der Heimat, weg vom Tempel, weg von Gott. Keine Chance mehr, die eigene Kultur, die eigene Gottesbeziehung so zu leben, wie man es müsste. Die absolute Katastrophe. Und in diese Situation spricht der Prophet Jesaja in diesem zweiten Teil seines Buches und macht dem Volk Mut. Und in diese Situation hinein spricht auch unser Text. Klassischerweise ist das ein Adventstext bei uns. Was um alles in der Welt machen wir jetzt heute hier nach Weihnachten am 29.12. mit diesem Text? Nach Weihnachten? Wenn mich meine Zeit im Erzgebirge eine Sache gelehrt hat, dann, dass Weihnachten bis zum 2. Februar geht. Da ist Maria Lichtmess und da erst ist Weihnachten um. Dieses sture Bergvolk singt bis zum 2. Februar in jedem Gottesdienst ausschließlich Weihnachtslieder. Die essen Stollen bis zum 2. Februar und predigten Weihnachtstexte. Also, selbst wenn wir das jetzt nicht eins zu eins hier übernehmen, denke ich, kann man eine Woche nach, noch nicht mal eine Woche nach Weihnachten, durchaus noch mal einen Adventstext predigen. Gott kommt. Er wird ganz klein, um uns zu begegnen, uns zu retten. Das wollen wir feiern. Und dieser Text heute ist dafür klasse geeignet. Er ist nämlich nicht nur ein Trosttext für das Volk Israel, sondern auch für uns heute. Auch wenn Jesaja sich dessen wahrscheinlich damals nicht bewusst war. Lasst uns mal sehen, was diese Worte von und über Gott mit uns in unserer Weihnachtszeit im Jahr 2019 zu tun haben. Der Text beginnt in den ersten beiden Versen mit der Aufforderung, Gott zu suchen, zu ihm umzukehren und das Leben zu ändern. Und der Verheißung, dass Gott ein Gott der Vergebung ist, dass bei ihm Gnade und Barmherzigkeit vorhanden ist. Und damit sind wir doch mitten im Thema Weihnachten. Wir feiern die Ankunft Gottes. Und das ja in zwei Blickrichtungen. Auf der einen Seite ist da die Erinnerung. Wir erinnern uns daran, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Klein, hilflos und dienend. Um uns den Weg frei zu machen. Zu ihm. Aber wir blicken genauso nach vorne. Wir wissen, dass Gott wiederkommen wird. Jesus wird wieder auf diese Welt kommen. Pauli hat letzten Sonntag darüber gepredigt. Und dann eben nicht als kleines, hilfloses Baby, sondern als der Herr der Herren, als der Richter dieser Welt. Mächtig und gewaltig. Das heißt, es gilt, sich das bewusst zu machen. Die Weihnachtszeit ist nicht dafür da, möglichst viele Plätzchen zu vertilgen, sich bei Kerzenschein und Schwibbogenschwimmer auf Weihnachten zu freuen, die Wirtschaft anzukurbeln, sich eine besinnliche Zeit mit der Familie zu machen. Das alles darf man. Dazu kann man die Adventszeit nutzen, ja. Aber das ist nicht der eigentliche Zweck. Weihnachten sollte eine Zeit der Vorbereitung sein. Wir besinnen uns, bereiten uns auf das Kommen Jesu vor. Es ist eine Erinnerung, eine Mahnung. Gott kommt und er kommt gewaltig. Wie man sich richtig vorbereitet, dass es nichts mit Plätzchen zu tun hat, das zeigen die ersten beiden Verse unseres Textes. Ich lese sie nochmal vor. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Bete zu ihm, solange er noch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehre deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Deshalb ist der Text ein Weihnachtstext. Und es sind, wie gerade gehört, drei Sachen, die uns Jesaja hier empfiehlt. Suchet Gott, solange es noch geht. Hör auf, dich gegen ihn aufzulehnen. Und komm zu Gott und hol dir seine Vergebung. Jetzt könnte man meinen, der Text ist an Leute geschrieben, die Gott nicht kennen, die Jesus noch nicht als ihren Herrn kennengelernt haben. Ja, und genau das, genau diesen Inhalt rufen wir diesen Menschen ja zu. Aber dieser Text richtet sich ans Volk Israel, zu Leuten, die schon einen Bund mit Gott geschlossen haben. Und damit sollten auch wir Christen uns diesen Text ganz dick ins Stammbuch schreiben. Er gilt auch uns heute noch. Jesaja macht deutlich, Gott ist noch zu finden. Noch. Es scheint auch bei Gott ein zu spät zu geben. Es kommt eine Zeit, in der Menschen zu Gott kommen wollen, aber es nicht mehr können. Das wird die Zeit sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden alle Menschen erkennen, Jesus ist der Herr. Sie werden nicht mehr anders können, als die Knie zu beugen und mit ihren Stimmen das zu bekennen. Philipper 2 sagt das. aber dann ist es zu spät. Dann ist der Würfel schon gefallen. Auch das ist jetzt wieder was ich doch eigentlich eher nicht Christen sagen würde. Kehrt um, solange es noch geht. Aber auch für uns gibt es ein zu spät. Jesus will, dass wir so leben, wie er das möchte. Gott sehnt sich nach Kindern, die ihm gehorsam sind. Er will, dass wir seinen Willen tun. Wenn wir das nicht tun, werden wir trotzdem gerettet sein. Das steht außer Frage. Aber uns wird die Herrlichkeit Gottes entgehen, wie es in Johannes 11 heißt. Und Gott will, dass wir die ganze Fülle haben. Also, Jesus kommt wieder und wir wissen nicht wann. Und wir sollten ihn heute suchen, solange es noch geht. Wir sollten den Gehorsam nicht auf morgen verschieben, sondern heute so handeln, als würde Jesus gleich wiederkommen. Jetzt ist Zeit dafür. So, sagt Jesaja, jetzt sucht ihr Gott, hervorragend. Und der nächste Schritt ist, hört auf, euch gegen ihn aufzulehnen. Und eigentlich klingt hier ja das Vaterunser mit an. Dein Wille geschehe. Darum geht's. Jesaja fragt hier, bist du bisher deinen Wünschen, deinen Plänen gefolgt? Wenn das so ist, dann hör auf damit und frag danach, was Gott von dir will. Und ich muss euch ehrlich sagen, diese Worte treffen mich. Weil wenn ich ehrlich bin und in mein Leben schaue, merke ich, dass ich immer eigentlich zuerst überlege, was ich will. Und dann schaue, ob diese Dinge mit Gottes Willen zusammenpassen. Und damit meine ich jetzt nicht die sündigen Wege und die großen Umkehrsachen, sondern diese kleinen, ganz normalen, alltäglichen Dinge. Ein schönes Beispiel für mich ist da unsere Wohnsituation. Als wir vor knapp über einem Jahr hierher gezogen sind, haben wir Familie Kilian von Haus zu Haus geschleift und Herbert musste sich das mit angucken, ob das für uns passen könnte. Wir haben uns Mietwohnungen, Häuser angeguckt und haben unser Traumhaus gefunden. 150 Meter von der Gemeinde entfernt, nagelneu, saniert, muss man wirklich sagen, riesiger Garten, der für uns gepflegt wird, es ist ein Traum. Schöner geht's nicht. Hat alles gehabt, was ich wollte, was ich mir gewünscht habe. Groß, schön, nett, Garten für die Kinder, der absolute Traum. Und alle haben sich mit uns gefreut, ich freue mich immer noch. Wir haben einiges an Geld ausgegeben, um es schön einzurichten. Wir geben jeden Monat einiges an Geld aus, um das überhaupt bezahlen zu können, die Miete. Könnten wahrscheinlich auch günstiger wohnen. Und das ist doch klasse, oder? Das ist doch super. Und hier ist der Punkt, wo ich mich gefragt habe, war das jetzt mein Wille oder war das Gottes Wille? Und wenn ich ehrlich bin, ich habe Jesus überhaupt nicht gefragt, wo wir hinziehen sollen. Ich hatte meine Wünsche im Kopf, was ich haben wollte. Und das hat sich auch verwirklicht. Das heißt nicht, dass Gott das nicht gut findet. Aber ich habe erstmal mein Ding durchgezogen. Und jetzt habe ich schon die Frage, was ist denn, wenn Gott mir sagt, du Chris, jetzt ziehst du mal wieder aus nach eineinhalb Jahren und ziehst mal woanders hin, wo ich dich haben will, wo du mehr tun kannst, nach Neustadt, in einen Plattenbau, ohne Garten, mit komischen Nachbarn, auch nicht neu saniert. Aber da habe ich was mit dir vor. Ja, ihr merkt, es geht bei diesem Thema Umkehr oder auf Gott hören überhaupt nicht darum, erstmal die sündigen Wege zu lassen, sondern die kleinen Dinge des Alltags zu prüfen und mit Gott zu tun. Was ist dein Haus? Was ist das, wo du entscheidest und nicht Gott? Dein Haus, dein Auto, deine Hobbys, deine Arbeit, dein Geld, deine Familienplanung, deine Bequemlichkeit, dein Urlaub. All das ist völlig okay. Aber bist du bereit, das loszulassen, wenn Gott das von dir will? Dein Wille geschehe. Das werden wir nachher am Ende des Gottesdienstes wieder beten. Kannst du das mitbeten? Von ganzem Herzen. Nutze diese Weihnachtszeit, um das zu klären und zu reagieren, indem du befolgst, was Jesaja als Drittes nennt. Komm zu Gott, denn er hat Erbarmen. Es sind zwei Paar Schuhe, die hier zu betrachten sind. Ja, es ist ein Drama, wenn Christen Gott den Gehorsam verweigern. Und ich glaube, Gott ist da noch nicht mal sauer. Er ist einfach nur zutiefst enttäuscht, wenn wir ihm nicht vertrauen. Denn eigentlich ist Ungehorsam nichts anderes als mangelndes Vertrauen, als ein tiefes Misstrauen darüber, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Aber ein noch größeres Drama, glaube ich, ist es, wenn sich Kinder Gottes nicht korrigieren lassen. Denn Gott lässt sich finden, haben wir gerade gehört. Er hat Erbarmen im Übermaß. Und auch dazu sollte diese Weihnachtszeit hier dienen. Hol dir Gottes Erbarmen ab, wenn in deinem Leben Dinge im Argen liegen. Wenn du merkst, dass in deinem Leben was nicht funktioniert, ja, dann ist es doof gelaufen. Dann kehr um, komm zu Gott, er wartet auf dich, er will dich heil machen. Es ist dein Job, diese Inventur deines Lebens zu machen und zu reagieren. Nutze diese Zeit jetzt im Jahr genau dazu. Und damit sind wir dann beim Thema der Predigt, das aber eigentlich nur ein Aspekt des Textes ist. Gott ist anders, radikal anders als wir denken. Ich lese euch die Verse 8 und 9 nochmal vor. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel größer als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich saß mit einem Kollegen von mir zusammen und er hat auch 3 Kinder, ungefähr im Alter meiner Kinder, und wir haben uns über unsere Kinder unterhalten. Und er meinte, weißt du Chris, ich glaube, das Wort, was es am besten beschreibt, Kinder zu haben, ist extremer. Es ist extrem viel schöner, als du dir vorher vorstellen kannst. Es ist extrem viel erfüllender, als du es dir je ausmalen konntest. Und es ist extrem viel anstrengender, als du jemals befürchtet hast. Kinder überhöhen alles ins Extrem. Und ich habe mir gedacht, ja, da hat er wohl recht. Ist eine gute Beschreibung, die auch auf Gott zutrifft. Gott ist in jeder Hinsicht extremer, als man es sich ausmalen könnte. Und daran erinnern uns diese Verse in unserem Text in aller Deutlichkeit. Ich möchte nur 3 Beispiele dafür rauspicken. Das erste ist, Gottes Eifersucht ist größer als für uns vorstellbar. Gott will uns mit Haut und Haar. Er will der Einzige für uns sein. Wir sollen ihm alleine gehören. Er will der Einzige sein, der bei uns was zu melden hat. Eifersucht hat bei uns einen ganz, ganz schlechten Ruf. Aber Gott ist rasend eifersüchtig. Viel mehr, als wir uns vorstellen können. Ich befürchte, dass wir oftmals ein laues Christentum leben. Wir integrieren Gott in unser Leben. Wir nutzen ihn als Accessoire zur Dekoration unseres Lebenshauses. Aber das ist Gott zu wenig. Der will viel mehr. Er will, dass wir unser Leben in ihn integrieren, dass sich alles an ihm ausrichtet. Jesus sagt, ey, heiß oder kalt, aber nicht lau. Lau in Offenbarung 3, der Gemeinde in Laodicea, würde ausspucken. Gott will Menschen, die ganze Sachen für ihn machen und nicht was Halbes. Er will unser Herr sein und nicht unser Schoßhund. Er ist eifersüchtiger, als wir uns vorstellen können. Eifersüchtiger auf alles, was ihm diesen Rang streitig machen könnte. Und er meint es ernster damit, als wir oftmals denken können. Aber bei aller Eifersucht ist seine Liebe auch radikaler und damit auch seine Vergebung. Und das ist unser Glück. Denn mindestens so wie sein Eifer für uns, ist auch seine Liebe in einem Maß radikaler, die ich nur erahnen kann. Ich liebe meine Kinder wirklich von ganzem Herzen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich sie noch mehr lieben könnte. Und trotzdem gibt es immer wieder Zeiten, da sind meine Nerven, meine Müdigkeit, meine Geduld anfälliger, als meine Liebe stark ist. Ich hatte Anfang der Woche mit den ganzen Weihnachtsgottesdiensten und allem drum und dran eine etwas anstrengende Zeit. Und auch einen besonderen Tag, der fing schlecht an, ging schlechter weiter und endete noch mieser. Gibt ja solche Tage, ne? Und an solchen Tagen merke ich, dass ich liebevoll mit meinen Kindern sein will, von ganzem Herzen, und sie trotzdem aus nichtigen Gründen anmotze, wegen Kleinigkeiten anfange rumzubrüllen oder sie wirklich unfair behandle, weil meine Liebe einfach nicht ausreicht. Und das ist einfach nur zu menschlich. Gott ist unser Vater. Und da drängt sich doch die Vermutung auf, dass auch Gottes Geduld begrenzt ist, ein Ende haben muss. Dass, wenn ich zum 10. Mal vor ihm wegrenne, auch ihm der Geduldsfaden irgendwann mal reißt. Und er dann auf den Tisch haut und mich zusammenfaltet. Oder vielleicht eben nicht mehr auf den Tisch haut. Und mich auch nicht mehr auf seinen Schoß holt. Und mich auch nicht mehr liebevoll anguckt. Aber so ist es nicht, denn Gottes Liebe ist größer, extremer. Seine Geduld ist unfassbarer, seine Vergebung unendlich. Das wissen wir. Und das hört sich so selbstverständlich an. Aber haben wir das im Herzen verstanden? Und dieses Beispiel mit meinen Kindern zeigt mir, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es eine Sensation ist, dass Gottes Liebe so viel größer ist als jede menschliche Liebe. Und eins noch, Gottes Pläne sind viel kreativer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe sehr lineare Vorstellungen von meinem Leben, von meinen Lebensplänen. Ja? Ich stehe hier, ich möchte hier hin, dann ist der einfachste Weg natürlich so. Ja? Und so wird mein Leben verlaufen, ist doch logisch. Gottes Weg für mein Leben sind aber oft schief, krumm, mit Schleifen, Loopings, Kurven oder irgendwas. Und meistens komme ich überhaupt nicht da an, sondern auf halber Strecke sagt Gott, so, schön hier, aber jetzt lassen wir das mal weg und wir gehen mal woanders hin. Das war nur ein Zwischenziel. Wir machen es mal nochmal neu. Da denkt man, man wüsste, wo man hin will und merkt, oh, das war für Gott eben nur dieses Etappenziel. Es geht ja noch viel weiter. Gott ist anders und Gott ist größer. Und ich befürchte, dass wir Gott in unserem Leben da oft viel zu klein machen. Was erwarten wir von unserem Leben, von unserem Weg mit Gott? Möglichst einfaches, bequemes Leben, keine Probleme zu haben, Glück und Zufriedenheit. Ich glaube, so ist Gott nicht. Schaut euch die Personen in der Bibel an, die mit ihm unterwegs waren. Von Abraham über die Jünger bis Paulus. Ich bin der festen Überzeugung, da geht die Post ab, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Gott hat mehr mit uns vor, als wir erahnen können, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Und ich möchte nochmal den Vers aus Johannes 11, Vers 40 zitieren. Da sagt Jesus zu Martha am Grab ihres Bruders, wenn du mir glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wollen wir das? Wollen wir die Herrlichkeit Gottes sehen, uns in seine Hände begeben, auf die Gefahr hin, dass mein Kuschelchristentum endet und Gott uns ganz in Beschlag nimmt? Gott spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Bleibt noch ein letzter Punkt, in dem ich euch nochmal zeigen will, warum dieser Text ein echter Adventstext ist und wie großartig und vielschichtig Gottes Wort ist. Ich vermute, Vers 11 aus dem Predigtext ist einer der bekanntesten Worte mit dem Alten Testament. Ich lese euch die Verse 10 und 11 nochmal vor. Denkt an den Regen und den Schnee, sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar, alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es tut, was mir gefällt und ihm gelingt, wozu ich es sende. Vor allem Vers 11 ist immer wieder über die Jahrhunderte ein Trostvers für Christen gewesen. Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkommen. Wie oft geht es uns so, dass wir für Gott arbeiten und nichts passiert? Wir verkündigen Jesus in der Jungschar, im Teamkreis, im Jugendkreis und erleben, dass sich im Leben der Kinder nichts verändert und wir sie wieder verlieren. Wir arbeiten hier in der Gemeinde und setzen Hoffnung in bestimmte Menschen und es scheint kein Wachstum zu geben. Das frustriert. Ich habe für mich selbst mal persönlich eine Statistik geführt. Ich mache jetzt seit über 20, bald 25 Jahren Kinderstunde, Jungschar oder ähnliches. Und ich glaube, im Schnitt ist es noch nicht mal 1 von 5 Kindern, die ich begleite, die an Jesus dranbleiben. Weniger als 20%. Das heißt, mehr als 80% sind wieder weg. Und da könnte ich drüber heulen. Das finde ich so frustrierend, weil ich die wirklich lieb habe und wir uns auch so anstrengend. Und in dieser Situation ist dieser Vers, Jesaja 55, Vers 11, ein echter Trost. Ich habe schon ganz viele Menschen gehört, die ihn in enttäuschenden Momenten zitiert haben. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Wie toll. Auch wenn wir jetzt noch keine Früchte sehen, wir wissen nicht, was Gott noch aus der Arbeit macht, die wir getan haben. Ich habe einen Jugendlichen, der ist jetzt mittlerweile kein Jugendlicher mehr, sondern 27 Jahre alt. Ich durfte den vor 2 Jahren trauen. Ich bin mit dem, seit er 11 ist, einen ganz engen Weg gegangen. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, frage ich ihn, Richard, wie schaut's denn aus mit dir und Jesus? Dann guckt er mich an und sagt, ich weiß jetzt, welche Antwort du gern hören wolltest, aber bleib mal ehrlich. Und ich so, ja, und dann kommt halt wieder, dass nichts mehr da ist. Und bei Richard klammere ich mich an diesen Vers. Irgendwann wird Jesus ihn sich holen. Irgendwann wird die Saat aufgehen, die wir in ihn reingelegt haben. Wie schön, dass es diesen Vers gibt. Der motiviert mich, meine Arbeit treu weiterzutun. Und diese Auslegung ist ganz richtig. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass die Bibel hier viel, viel tiefer ist, als wir denken. Wir denken bei mein Wort immer an die Bibel oder im Alten Testament an das Reden Gottes durch die Propheten. Aber ich möchte euch diesen Vers nochmal kombiniert mit einem anderen Text vorlesen. Mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Worte aus Johannes 1. Jesus ist das Wort Gottes. Und damit bekommen diese Worte des Alten Testaments eine ganz neue Bedeutung. Ersetzt mal Wort mit Jesus in Vers 11. Genauso ist es mit Jesus. Er bleibt nicht ohne Wirkung, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich ihn sende. Ich habe es am Anfang gesagt, wir befinden uns hier im Trostbuch von Jesaja. Der Vers, den wir gehört haben, ist ein Trostvers. Und durch diese Bedeutung, dass Jesus das eingeborene Wort Gottes ist, zeigt sich, dass Weihnachten eine Zeit des Trostes ist. Gott kommt durch Jesus an sein Ziel, egal wie es sich zwischendurch mal anfühlt. Wenn du in deinem Leben nicht immer alles fassen kannst, was passiert, du das Gefühl hast, es entgleitet dir alles. Du hast keine Lust mehr, sei es wegen Krankheit, Alter, Schwachheit, Überforderung, Trauer, Schicksalsschlägen. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Jesus hat die Kontrolle, auch über dich und dein Leben, jederzeit. Und zuletzt gilt das natürlich auch für uns und unsere Gemeinde. Nee, für seine Gemeinde. Wenn ich mal wieder das Gefühl habe, es ist alles vergeblich, es ist alles nutzlos, es passiert nichts, es geht nichts voran, unsere Arbeit, die Zeit und das Geld, die wir investieren, ist sinnlos. Und ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Ich war 5 Jahre Inspektor in einem anderen Verband. In diesen 5 Jahren habe ich 3 Gemeinden beerdigt. Von 12. Und diese 12 waren noch die von den 45, die vor 20 Jahren noch übrig waren. Wir waren nur am Zumachen. Und ich habe nur nicht mehr Gemeinden beerdigt, weil ich rechtzeitig nach Diesbeck gegangen bin. Die nächsten 2 oder 3 stehen jetzt schon wieder an. Und da kann man sich doch fragen, ey, wozu das alles? Ist das nicht alles sinnlos, was wir hier tun? Nein, weder im EGV, auch nicht im HGV und auch nicht hier in Diesbeck. Denn Gott hat Jesus auf diese Welt gesandt, um uns Menschen in die Beziehung zu Gott zurückzuführen. Und das ist ihm gelungen. Mit Weihnachten hat es angefangen, an Ostern ist es vollendet worden. Und er ist auch auf diese Welt gesandt worden, um sein Reich aufzurichten. Und das ist ihm auch gelungen. Sein Reich hat begonnen, auch hier bei uns. Und was wir hier tun, ist nicht vergeblich, weil Jesus es in seiner Hand hat. Lasst uns bei allen Rückschritten, die es immer wieder geben wird, bei allem Klein-Klein nicht vergessen. Gottes Wort, Jesus selbst, kommt. Und durch Weihnachten gibt es Hoffnung und Trost. Amen.